So, stellt euch mal vor, ihr seid wir würden im Alten Testament leben. Na? Und so richtig, richtig oldschool Altes Testament. Noch gar kein Tempel, so richtig mit Stiftshütte oder so. Stellt euch mal vor, hier. Ihr sieht ja schon so ein bisschen aus hier, ne? Eigentlich müsste man die so ein bisschen, bestimmt kann man die auch zuziehen, ne? Dann sieht das noch mehr nach Stiftshütte aus hier. Und dahinter ist dann so das Heiligtum. Und hier haben wir noch mehr Vorhänge. Hier hinter könnte man dann so das Allerheiligste machen. So. Nein, stellt euch vor, wir wären im Alten Testament und wir würden uns zum Gottesdienst versammeln. Das hätte man damals nicht so genannt. Man hätte es dann vielleicht eine heilige Versammlung genannt oder irgendwie anders, was auch immer. Aber das allererste, was wir dann machen müssten, um überhaupt in die Nähe von diesem Ding oder in die Nähe von diesem Heiligtum, okay, in den Vorhof konnte man ja so einigermaßen, da dran konnte man ja so, aber um da reinzugehen, und vor allem um da irgendwie, ne, in den Bereich zu kommen, wo die Gegenwart Gottes ist, das allererste, was wir machen müssten, wir müssten erstmal richtig eine Schweinerei hier anstellen mit ein paar Tieren, ne, und schön schlachten und Blut spritzen lassen, zumindest der Priester für uns. Und wir würden alle so unsere Tiere bringen und denken, oh, 200 €, 100 €, Taube für 5 € vielleicht nur, so, ne? Und man könnte auch sehen, wer wie viel Geld hat sogar. Ne? Weil die Armen, die durften mit Vögeln ankommen, aber die nicht so ganz Armen, die mussten schon so dicke Dinger da bringen und so. Und dann wird es erstmal voll das Gemetzel geben. Ne? Und dann wäre der Weg oder wäre zumindest für einige Leute dann der Weg frei. So, ne? Und David hat ja verstanden, dass das kann ja nicht so alles sein. Das kann nicht der perfekte Plan Gottes sein, immer so ein Gemetzel und immer die ganzen Tiere umbringen und so. Und David hat irgendwie verstanden, er sagt das ja auch zum Beispiel im Psalm 51, aber auch in vielen anderen, so Gott, du hast doch gar keine Lust auf dieses Gemetzel. Ne? Er sagt so, Gott, ich würde dir alle Opfer geben, Brandopfer und Schlachtopfer gefallen dir nicht, sonst würde ich dir das alles geben. David wusste sogar, an der reinen Tat, so ein Ding zu killen, hat Gott überhaupt kein Gefallen. Ne? Und David hat eine Sache verstanden, Gott, du willst ein geistliches Opfer. Das eigentliche Opfer, was du willst, ist etwas Unsichtbares. Oder es ist etwas, ja, was eigentlich nicht so im Sichtbaren gemacht wird. Aber um das Volk zu trainieren und um das Volk vorzubereiten, hat Gott sich auf eine ganz niedrige Stufe sozusagen heruntergelassen. Ja, sowas wie Tieropfer, das kannte man ja. Das kannten die Israeliten auch, als sie noch keine Israeliten waren. Selbst zum Beispiel Abraham, als er noch da bei den finsteren Heiden war, im Lande Ur. Abraham wusste schon, dass man irgendwie Tiere umbringen muss, dass das irgendwas, Tiere töten hat irgendwas mit Gott zu tun. Das kannte Abraham. Es gab noch kein Gesetz. Aber Abraham hat Gott, wir lesen das ja, dass Abraham Gott Dinge geopfert hat. Kain und Abel. Irgendwie war das so, Blut muss fließen. Das wussten irgendwie alle Völker. Blut muss fließen. Und Gott hat das, ja, hat das benutzt oder hat das als wie eine Sprache benutzt, um denen was zu zeigen. Aber David war, glaube ich, der Allererste, der verstanden hat, okay, Gott, das ist nur die erste Klasse hier oder das ist nur der geistliche Kindergarten. Das Eigentliche, ne, das Wirkliche, was dahinter steckt, das wirst du uns noch zeigen. Ich glaube, David war wirklich der Erste, der es verstanden hat. Ne? Es kann sein, dass einigen Leuten im Alten Testament das so ein bruchstückhaft vielleicht klar wurde, dass sie so eine Ahnung hatten. Aber David, er hat es richtig verstanden, dem war es total klar. Ja? Also so, es gibt ja so Propheten wie Maleachi oder so, die sagen so, hey, Gott will eure ganzen Opfer nicht und so. Aber David, dem war es richtig klar. Ne? Weil er sagt das so oft, aber er hat es ja nicht nur gesagt. David war der Erste, der es tatsächlich gewagt hat, diesen Opferdienst zweitrangig zu machen, dieses Blutvergießen der Tiere zweitrangig zu machen. Die Stiftshütte, die gab es zur Zeit Davids noch, die war aber in Shiloh, in einer dann eher unbedeutenden Stadt. Da haben die Priester dann auch ihr Ding gemacht, aber das Eigentliche fand ja in Jerusalem statt, in der Hütte, ja, wo jeder kommen konnte. Und da wurde nur ein einziges Mal wurde da ein Opfer gebracht. Ein einziges Mal nur. Das war bei der Einweihung von dem Ding, als die Bundeslade da reingestellt wurde. Dann wurde ein fettes Opfer gebracht, einmal richtig viel Blut vergossen. Und danach war David so dreist und hat dem ganzen Volk gesagt, und bestimmt waren da einige Leute, die haben gedacht, Gott wird ihn töten dafür. Hat Gott nicht gemacht. Ja? Bestimmt haben es einige Leute gedacht. Die Bundeslade, ja, dieses heilige Ding da, er hätte das ja auch nach Shiloh bringen können. In die Stiftshütte, in das alte Ding. Ja? Und die Stiftshütte symbolisiert so ein bisschen die alte Tradition, das, was früher war. War auch von Gott, hat Gott ja gegeben. Ne? Aber jetzt kam eine Veränderung und da passierte was Neues. Und bestimmt haben Leute, es gab Könige in der Bibel, die haben das Gleiche gewagt wie David. Die haben versucht, die von Gott gegebene Ordnung zu verändern. Die haben die Tradition umgeschmissen. Es gab einen König, der hat gesagt, so, mir reicht's, ich gehe jetzt und bringe das Opfer selber. Zack, hat er eine Krankheit am Fuß, an der ist er verschimmelt. So, ist er nie wieder losgeworden. So, das war schon ein bisschen riskant, was David da machte. Ich weiß nicht, ob David das so klar war. David muss auf jeden Fall sehr überzeugt gewesen sein von dem, was er da tut. Garantiert gab es Leute im Volk, die dachten, wow, jetzt ist unser König ein bisschen, hält er sich jetzt auch für einen Priester oder was? So, ne? Allein schon, dass er die Lade zu sich nach Hause bringt, sozusagen. Das Ding war vor seiner Haustür. Ne? Das war schon, ah, David, ey. Ne? Und dadurch wurde, allein durch diese Tat, die Lade, die stand da rum, die ist ja da liegen geblieben, auf dieser Tenne von dem Typen. Was? Ja, der hat einen ganz komischen Namen. Der ist sogar in manchen Übersetzungen, nicht in allen Übersetzungen gleich, deswegen. Ich habe so ein paar Laute im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist, auch egal. Aber allein, dass David schon es gewagt hat, die Bundeslade nicht dahin zu bringen, wo Gott eigentlich gesagt hat, dass sie hingehört, sondern dass er die vor seine Haustür schleppt und da dieses neue Ding aufrichtet, was nicht mal halb so imposant war wie das, was Gott gegeben hatte. Da gab es bestimmt schon Leute, die haben richtig Kopfschmerzen gekriegt. So, aber das Entscheidende war, Gott hat ja sein Ja dazu gegeben. Und die Gegenwart Gottes war nicht mehr in der Stiftshütte. David hat durch sein Handeln hat er die ganzen Priester sozusagen degradiert. Das muss einmal klar sein. Später, als David dann weg war und als der Tempel da war, haben die Priester alle wieder, unser Job hat wieder eine Bedeutung, so, ne? Wir dienen wieder an der Bundeslade. Weil die Bundeslade war das Herz von dem ganzen Ding. Das war jedem Israeliten klar, da gab es keinen Zweifel. Die Bundeslade war das Herz. So, ne? Und dann hatte der Priesterdienst wieder eine Bedeutung bei dem salomonischen Tempel, aber den gab es zur Zeit David noch nicht und David war das auch verwehrt, den zu bauen. So, und ich wette, das war den meisten von euch nicht, das war uns noch nicht so klar, was David angestellt hat, so, ne? Diese krasse Veränderung. So, aber dann war es so, ein dickes Opfer, einmal richtig Blut vergießen, und dann nie wieder Blut vergießen. Ja, dann wurde nur noch das gemacht, was David geistliche Opfer nennt. Und das ist, was Paulus und die gesamte Kirche im Neuen Testament aufgegriffen hat und sofort verstanden hat. So, wir bringen geistliche Opfer, wir töten keine armen, süßen Turteltäubchen mehr und arme Schäfchen, die lassen wir jetzt alle schön leben, die essen wir lieber selber, ist auch viel praktischer. Nein, die geistlichen Opfer bei David, das waren Lieder. Das war Gesang. Und da war auch der Gesang war nur ein, wie soll man das sagen, ein Transportmittel für die eigentliche Botschaft. Das war die Herzenshaltung. Aber David hat geistliche Opfer gebracht. Und geistliche Opfer war bei David unter anderem Gesang. Deswegen sagt Paulus, singt und spielt in eurem Herzen, bringt Gott Lieder, geistliche Lieder. Das ist ein Opfer. Und wir können uns das tatsächlich so vorstellen, wenn wir singen oder wenn wir beten, also gerade Gott danken und loben, ob das jetzt mit Gesang, ob das ohne Gesang ist, ob das in Sprachen oder sonst wie ist, da gibt es die Sprachen, die Schallwelle, mit der ich das mache, ist nur ein Instrument, das dem Ganzen sichtbar Ausdruck verleiht. Aber was das Ganze echt macht, ist die unsichtbare Realität, dass ich wirklich dankbar bin für Gott oder dass ich einfach, selbst wenn ich nicht dankbar bin und mich nicht danach fühle, dass ich einfach hier hinkommen und sagen, Gott, ich weiß einfach, du bist es wert. Ja, du bist so mächtig, du hast es verdient, dass ich komme und dir ein Opfer bringe. Stellt euch das ruhig vor, so wenn ihr singt oder wenn ihr betet und wenn ihr Gott Danke sagt und wenn ihr Gott lobt, stellt euch mal vor, da steigt so aus eurem Herzen steigt so Rauch, eine Wolke hoch in den Himmel. Ja? Wieso dürfen wir uns das vorstellen? Ist Helmut jetzt wieder auf irgendeinem Kari-Trip oder alttestamentlichen messianischen Judentrip? Nein, weil in Offenbarung steht, dass die, in Offenbarung benutzt Gott selber dieses Bild, dass die Gebete der Heiligen, was sind, wer kennt die Stelle? Genau, das ist wie Räucherwerk, das aufsteigt. Und es geht direkt in Gottes Nase rein. So ist das Bild. Ja? So, als ob Gott, als ob unsere, wie ein wohlriechender Geruch, als ob das Parfüm für Gott wäre oder eine Duftkerze. Stellt euch mal als Duftkerze vor für Gott. Genau, das ist gut. Ja? So. Ja? So, wenn wir Dankeslieder singen, wenn wir Gott loben, preisen, ja, dann ist das wie ein Opfer, was wir bringen. So, wenn jetzt so ein, zurück zum Alten Testament, wenn jetzt so ein Israelit dieses Opfer bringen wollte, ja, er wusste, ich muss dieses Ding killen oder der Priester muss es für mich killen. So, ne? Spielt überhaupt keine Rolle, was er gemacht hat, spielt überhaupt keine Rolle, wie er sich dabei fühlt, spielt keine Rolle, ob er dankbar ist oder nicht dankbar ist. Die meisten Israeliten so wahrscheinlich waren immer so ziemlich, oh, da geht mein Geld dahin, weil die Dinger waren ja teuer, ne? Und das waren ja Opfer und das hat ja was gekostet. Das war ja auch so ein Glaubensschritt, ne? Wenn ich jetzt hier mein bestes Schaf gebe. Und die haben ja, wir wissen aus Maleachi und aus Jeremia, dass die andauernd geschummelt haben und dann immer so ihre verkrüppelten Tiere da versucht haben, da unterzujubeln. Aber der Priester, der hat das Ding ja untersucht. Ne? Und das ist, das finde ich so cool. Er hat das Tier untersucht, er hat das Schaf untersucht, den Stier untersucht. Ne? Er hat das Lamm musste makellos sein, ohne Fehl und Tadel. Musste alles dran sein, es durfte kein verkrüppeltes Bein oder so haben, durfte nicht lahm sein. Und wenn am Schaf alles dran war, dann war es würdig, geopfert zu werden. So, ne? Und der Priester hat nicht auf die Leute geguckt, die das Lamm gebracht haben. Das wisst ihr alle, aber das muss man immer wieder hören. Ja? So, was sage ich damit? Eure ganzen Gefühle, ich bereite euch vor, ich baue eine Falle für euch. So, ja? Die letzten Mal beiden Donnerstage da waren, die wissen, was gleich kommt. Aber es wird euch gleich leichter fallen, ja, mit diesem Wissen. Es war völlig egal, wie der Zustand der Leute gerade war, es zählte das Lamm. Ja? Und genauso ist es völlig egal. Und vor allem beim Loben und Danken ist es noch egaler, wie ihr euch fühlt. Ja? Und es ist sogar, die Bibel ist beim Loben und beim Preisen und beim Dankesagen, ist es der Bibel sogar egal, ob das ein Heide oder ein Mörder oder ein Heiliger macht. Es ist der Bibel sogar egal, ob das ein Walfisch oder ein Berg macht oder ob das die Natur macht. Es spielt überhaupt keine Rolle, was für Theologie du hast. Du musst Gott danken. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. So hast du Atem, du musst den Herrn loben. Dann steht da in einem von Davids Psalmen die Hirschkuh, nicht in allen Übersetzungen heißt es Hirschkuh, aber die Hirschkuh lobe den Herrn. So, ne? Die Sterne, die Berge, die Sonne. Und das sind sogar Dinge, die keinen Atem haben. Aber Dinge, die Atem haben, müssen Gott loben. Und das hat gar nicht so viel mit uns zu tun, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir bringen Gott ein Opfer. Dieses Opfer nennt man ein Dankopfer und ein Lobopfer. Und wir, bei uns spritzt kein Blut mehr, ne? Sondern bei uns steigt ein unsichtbarer Rauch auf. So, und der steigt selbst dann auf, wenn du dich total schlecht fühlst. Und der steigt selbst dann auf, wenn das Danken und Loben gerade total langweilig ist. Das spielt alles keine Rolle. Ne? Und das wollen wir jetzt machen. So, wir haben so diese fiese Tradition, dass wir die Uhr knallhart auf eine Viertelstunde stellen. Das haben wir die letzten beiden Male schon gemacht. Und es wird von Mal zu Mal leichter. Ne? Beim ersten Mal dachten wir nach 3 Minuten, dass es schon vorbei wäre. Und beim zweiten Mal dachten wir so ungefähr nach 7 Minuten, dass es schon vorbei wäre. So, vielleicht, ne, denken wir heute, dass es nach 10 Minuten vorbei ist. So, ihr dürft euch völlig frei fühlen, lauft hier im ganzen Saal rum, dann schlaft ihr zumindest nicht ein. Ja. Es steht nirgendwo, dass wir im Sitzen loben und danken müssen. Dürfen wir auch machen. Ja. Wenn ihr zu müde zum Rumlaufen seid, könnt ihr auch sitzen bleiben. Aber wenn ihr einschlaft, komme ich und wecke euch auf. Nein, ich wecke euch einfach auf. Ich werde mich neben euch stellen und so laut ein Danke sagen, dass ihr aufwacht. Ja. Und guckt mal, wann euch die Worte ausgehen ungefähr. Wann fällt euch nichts mehr ein, für das ihr Gott danken könnt und loben könnt? So, ne? Dann könnt ihr anfangen, Sprachen zu beten. Vielleicht fällt euch danach was ein. Egal. Ja? Psalmen beten. Genau, nehmt euch die Bibel in die Hand. Betet den Psalm, betet die Gebete von Paulus, obwohl das sind ja schon, dann gehen wir schon in Fürbitte. So, wir wollen erstmal Gott einfach, wir wollen nichts, ganz wichtig, wir wollen nichts von Gott bitten, okay? So einfach, um ihm Respekt zu zollen, so wie im Alten Testament ein Tier geschlachtet wurde, hat nichts mit uns zu tun. Oder wie David sagt, wir singen Gott jetzt Lieder, alles was Odem hat, ja? Einfach, weil Gott es würdig ist, ob wir uns fühlen oder nicht. Okay? So, und fühlt euch völlig frei, wie ihr das macht, ist völlig egal. Eine Bedingung nicht einschlagen.